Herzlich willkommen zu 10 for 10, die Podcast-Reihe von und mit Timo Blaschke. Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin in der guten alten Heimat in Minden und mir gegenüber sitzt mein guter Freund Nico Dick. Guten Tag.
Ja, moin. Hallo alles zusammen, hallo Timo.
Na, Nico, wie ist heute dein Wohlbefinden?
Mein Wohlbefinden ist hervorragend. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das in dem Umfang mache, deswegen ein bisschen bin ich aufgeregt, aber...
Doch, du kannst ruhig aufgeregt sein.
Es ist halt...
Millionenpublikum, denk dran, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Richtig.
Es ist halt eine neue Erfahrung. Ich freue mich drauf, deswegen. Ich bin mal gespannt, was gleich kommt.
Neue Erfahrungen sind ja wichtig in der heutigen Zeit. Oder das generell,
so.
Ich meine...
Das ist so, ja.
Du bist ja jemand, der regelmäßig viele neue Erfahrungen sammelt.
Ja, das ist immer Ansichtssache. Aber ja.
Für dich ist es normal, eine normale Tätigkeit, aber für die meisten, wenn die von außen drauf schauen, denken sie, okay, der ist schon wieder im Urlaub.
Das stimmt, ja. Also ich würde jetzt sagen, ich habe ein bisschen Bock auf die Angst vor dem Unbekannten. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Vom Gefühl her.
Mhm.
Da habe ich.
Wir gehen schon sehr tief. Ich habe tatsächlich so eine Frage auch noch. Ist ja nicht, kannst du ja gar nicht wissen.
Ja.
Wir haben ja die Fragen hier nicht abgesprochen oder sowas.
Ja.
Du hast aktuell Urlaub?
Nee, ich arbeite seit 2 Tagen wieder oder seit 3.
Ach, die Geschichte, ja. Urlaub.
Ich hatte letztes
Du hattest
Mal
jetzt wieder Urlaub, genau. Du hast aber in der Zeit, wo du Urlaub hattest, hast du ja eine Menge gemacht. Jetzt nicht rein wirklich Urlaub, sondern wir sind ja hier quasi in einer kleinen Ruine.
Ja.
Was ist das hier?
Ich habe mir letztes Jahr ein Haus gekauft.
Mhm.
Und es war natürlich eine wichtige Entscheidung, was mache ich mit meinem Leben, worauf habe ich Bock, was möchte ich machen, und für mich stand immer fest, ich habe Bock auf was selber zu machen oder ich habe Bock auf selber machen.
Mhm.
Ich wollte aber was mit Geschichte haben. Jetzt habe ich zwar nicht ganz so die Geschichte, die ich wollte, aber ich habe wenigstens eine.
Ja.
Und zwar, ich habe mir die alte Produktionshalle von einer Zigarrenfirma gekauft, in der nur ganz kurz Zigarren produziert wurden.
Aber das ist ja egal, die Zigarrenfirma ist ja trotzdem noch gewesen.
Genau, wenn du so siehst, war es eine Zigarrenfirma, dann war es eine Firma für Betonfertigwaren.
Mhm.
Und in den 50er Jahren ist das halt umgebaut worden zum Wohnhaus.
Ja.
Genau, das ist das, ja, so ist im Endeffekt. Das ist die grobe Geschichte.
Aber vielleicht müssen wir kurz erzählen, ich meine, die Leute kennen ja dich so gesehen ja noch gar nicht.
Ja.
Du bist wie alt?
Ich bin 36.
36, sehr
genau.
Gut.
Mal ganz kurz überlegen.
Ganz kleines. Das macht ja.
Weil mir das Alter vollkommen Wumpe ist, ne? Aber.
Nico, ich habe bis vor einem Jahr dachte ich, ich wäre 38 und werde jetzt 39. Und dann war ich schon so, okay, alles klar, jetzt kommt der große 40er Bolzen auf mich zu. Und dann war ich irgendwie vor meinem Geburtstag und dann habe ich noch nachgerechnet und dachte, fuck. Auch gar nicht so weit. Und auf einmal war ich so euphorisch und dachte, jawohl, wir sind einfach 2 Jahre geschenkt worden. Was natürlich Quatsch ist,
ja.
Ne? Nur am Ende, gut, du sagst ja selber von dir, dass das Alter so alter werden oder das Altwerden dir gar kein großes Problem bereitet.
Ehrlich gesagt habe ich da übelst Bock drauf.
Deswegen.
Also vor allem, wenn ich merke, was ich bisher schon alles gemacht habe.
Mhm.
Also ich habe jetzt nicht viel gemacht, aber wenn ich halt feststelle, was man alles machen kann in dem relativ jungen Alter oder wie weit man, ja genau, im Endeffekt, wenn man einfach denkt sich, scheiß drauf, ich mache einfach das, worauf ich wirklich Bock habe, dann kann man schon ein sehr vielfältiges Leben leben.
Aber Nico, man hört das immer wieder, worauf ich Bock habe, ich mache das ja auch immer, worauf ich Bock habe, aber was ist damit genau gemeint?
Hm.
Weil nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten, nicht jeder kann sagen, ach klar, ich reise um die Welt. Jetzt nicht auf meinem Moped und fahre ein bisschen rum.
Ich habe die finanziellen Möglichkeiten genauso wenig, aber ich arbeite.
Ja, wir sitzen jetzt in deinem gekauften Haus, ne? Also du hast schon ein bisschen mehr.
Nee, so viel ist das gar nicht.
Okay.
Du musst halt, ich sehe das halt als Investment.
Ja.
Weil ich mir halt unbedingt ein Haus, ich habe mir gesagt, wenn ich mir ein Haus kaufe, will ich mindestens 30% Ausbaureserve haben, damit ich es zum Beispiel fremd vermieten kann. Deswegen ist das so eine Sache. Das schaffe ich aber auch nur, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich alles selber mache.
Mhm.
Ich mache wirklich alles selber.
Wann hast du es gekauft? Letztes Jahr war das?
Letztes Jahr, ja.
Ja.
Nee, eigentlich habe ich es vorletztes Jahr gekauft.
Okay, ja, aber ich meine, wann Renovierung hast du angefangen?
Genau, ich bin jetzt seit einem Jahr und 3 Monaten bin ich jetzt dabei zu renovieren.
Ja, ja. Und wie würdest du prozentual sagen, wie viel haben wir jetzt geschafft? Habt ihr jetzt geschafft?
Ich würde jetzt mal sagen, wir sind bei einer soliden 60%.
Okay, also Einzug im Frühjahr nächsten Jahres?
Genau, ich hatte eigentlich geplant Ende des Jahres vielleicht noch, wenn ich es schaffe. Weil ich habe jetzt ja, man muss so sagen, das Haus ist in zwei Gebäudeteile unterteilt. Ich habe halt den Altbau, der von 1905 ist, und ich habe einen Anbau. Da ist die Stallung von 1905, aber die Verbindung zu den Häusern, die ist um die 50 gebaut worden. 50 bis 60, so, ja, ich glaube 50 ja, war das. 54, wenn ich mich richtig erinnere.
Ist ja zwischen 50 und 60.
Richtig, das stimmt. Und genau, und ich habe das jetzt so, der Altbau, der große Altbau,
ja.
Der ist quasi fertig, dass ich da jetzt, ich muss noch die Heizung abdrücken einmal, die Leitung, nur um zu gucken, ob alles dicht ist. Und dann kann ich rein theoretisch anfangen mit Wände streichen.
Kommt da auch das gute Lexus-Spray?
Das kommt dabei, ja. Okay. Nee, aber eigentlich nicht. Also ich habe mich jetzt für eine Klemm, also gut, jetzt gehen wir zu weit ins Technische.
Ja, das macht ja nichts.
Ich arbeite hier mit einem lokalen.
Hallo, wir sind ein ultimativer Technik-Podcast.
Genau.
Also wo alles drin ist.
Das stimmt. Im Endeffekt gebe ich Druck drauf und dann gucke ich, ob der Druck sich abbaut oder nicht.
Zwischenfrage. Ich meine, ich kenne die Antwort, aber ich möchte trotzdem für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal die Zwischenfrage stellen. Was ist denn ein Lecksuchspray?
Also im Endeffekt ist das...
ist ein schönes Wort.
Genau, Lecksuchspray. Wir hatten damit viel Spaß. Also man muss noch gleich...
Kommen
wir gleich zu. Okay. Ja. Im Endeffekt, du gibst Druck auf eine Leitung, dann sprühst du was drauf und wenn du siehst, dass da Blasen, das ist wie so eine Art dickflüssiger... Schaum, wenn du es so siehst. Oder es wird zu einem dickflüssigen Schaum, dass man es halt sieht, wo kommen die Blasen her, wo kommt quasi Luft von innen nach außen.
Man könnte das einfach auch, wenn es eine mobile Version wäre, könnte man es einfach auch unter Wasser drücken und würde sehen, wo es blubbert.
Genau, im Endeffekt, ja. Genau.
Nur du kannst ja nicht eine ganze Heizung aus der Wand rausnehmen oder das ganze Haus fluten mit Wasser.
Das ist so.
Könnte man natürlich, rein technisch gesehen, ja.
Das ist so, ja.
Aber am Ende, wer macht es denn weg? Machst du es weg nicht?
Nein.
Also ich mache es nämlich auch nicht weg.
Das muss natürlich trocknen.
Das muss natürlich trocknen. Das machen wir bei so einem Rohr. Nee. Das ist ein bisschen schwierig.
Das geht auf jeden Fall genau, wie Timo schon sagte, da wo du halt nichts, keine Wanne hinstellen kannst, dass du einen Schlauch unter Wasser halten kannst, dann nimmst du halt Lexus-Spray.
Ja. Hast du denn, wo wir gerade bei Urlaub sind, in diesem Jahr noch Urlaub?
Was? Ja, ich habe noch Urlaub. Im August habe ich nochmal eine Woche, im November habe ich nochmal eine Woche und Ende des Jahres.
Okay, klassische Weihnachts- und Neujahrsurlaub?
Ja, für mich jetzt nicht so klassisch, weil ich eigentlich in der Zeit immer arbeite.
Was genau arbeitest du?
Ich bin hier in einer Chemiebude. Im Endeffekt, ich bin Vorarbeiter in einer Chemiebude.
Ja.
Nichts Wildes.
Nee, du machst dich nicht kleiner, als du bist.
Nee, ich mag meinen Job.
So.
Ich bin zufrieden. So. Ja, deswegen. Ich arbeite auf Schicht, das muss man dazu sagen.
Ja, dadurch hast du auch so viel Urlaub.
Dadurch habe ich auch so viel Urlaub, genau. genau, ja, das ist im Endeffekt das Ding.
Beziehungsweise du hast vielleicht nicht besonders viel mehr Urlaub, aber du hast halt die Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel heute, was haben wir heute, Donnerstag?
Donnerstag,
ja. Es ist jetzt 10.15 Uhr auf dem Donnerstag, hier zu sitzen und eine Aufnahme zu machen, während andere normalerweise jetzt ackern müssen.
Das ist korrekt, ja.
So. Während ich hier meinen fünfwöchigen Resturlaub verbrate gerade, hast du halt eben keinen Urlaub. Das heißt, um 13 Uhr ist hier maximal Schluss und dann musst du zur Arbeit.
Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt.
Also, wirst du denn in deinem Urlaub dann noch einmal eine kleine Reise unternehmen? Ist das so ein Plan?
Genau, ich werde im August wollte ich in die Schweiz fahren und im November, im Dezember fahre ich nach Norwegen.
Mhm.
Und im November wollte ich eigentlich auch nach Norwegen, aber das, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, zwei Monate nach Norwegen zu fahren. Deswegen, ich will mal gucken. Also entweder ich fahre nach Spitsbergen im November.
Ja.
Hier nach Svalbard, quasi nördlich von Norwegen. Das steht bei mir ganz oben auf dem Plan. Oder halt nur nach Tromsø.
Ist da nicht gerade auch ein Vulkan ausgebrochen?
Nee, das war Island.
Island war das.
Das
okay.
war,
aber
jetzt, ist aber.
Aber ist ein paar Tage her. Ist jetzt heute,
ja, genau.
Heute, gestern irgendwie so?
Irgendwie sowas, ja. Vor ein paar Tagen habe ich auch mitbekommen.
Genau, ja. Okay, dann war es Island.
Genau. Auf jeden Fall, das ist die Idee vielleicht für November. Ich plane aber noch. Also, ich weiß es noch nicht, weil es ist eigentlich ein bisschen unsinnig, zwei Monate nach Norwegen zu fahren. Wobei das zwei komplett unterschiedliche Urlaube sind.
Ja.
Das eine ist mit der gesamten Familie Ende des Jahres. Wir fahren halt über Neujahr, wollten wir nach Norwegen fahren.
Ja.
Also mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern alles.
Ja, naja, da ist ja nochmal eine ganz andere Schiene. Das ist ja,
wir fahren quasi nach Weihnachten los.
Ja.
Bis, keine Ahnung, 4. oder 5. Januar.
Dann würde ich das aber nicht richtig als Urlaub bezeichnen.
Nee, natürlich ist es Urlaub.
Das ist Familienzusammensein.
Ja, trotzdem. Deswegen bin ich halt noch immer am Überlegen, ob ich wirklich nach Spitsbergen oder nach Tromsø fliege, fahre, weiß ich noch gar nicht, im November.
Mit Moped?
Nee, diesmal nicht mit Motorrad, mit Auto, weil Freunde kommen mit.
Mhm.
Deswegen weiß ich noch gar nicht, wie ich da hinfahre. Vielleicht mit Auto, vielleicht fliegen wir, müssen wir gucken. Also wenn wir nach Spitzbergen fliegen oder fahren oder fliegen, dann wird es definitiv mit Flugzeug gehen. Wenn wir nur nach Tromsø fahren und die Fahrt ein Teil des Erlebnisses sein wird,
ja,
oder des Urlaubes, dann fahren wir mit Auto.
Okay.
Das, das muss ich aber mit ihr noch durch. Eigentlich wollte ich sie überraschen, wo es hingeht.
Tja,
aber
wenn sie das jetzt hört, ist vorbei.
Nee, ne? Aber ich habe es ja auch schon gesagt. Ich habe schon gesagt, von der Idee halt habe ich Bock auf Spitzbergen.
Mhm.
Einfach, ich habe halt übelst Bock auf die Natur.
Bist du so spitz auf die Berge?
Übelst. Wahnsinnig. Ja. Und also mein größter Traum ist es eigentlich, die Nordlichter zu sehen.
Ja, hier diese Polarlichter.
Genau, korrekt.
Hast du die noch nicht gesehen?
Nee, noch nie.
Guck mal, du hast schon so viel gemacht. Du warst schon, wo warst du alles? Du warst in der ganzen Welt. Plus, wie viele Jahre warst du in China? 2 Jahre?
2,5.
2,5 Jahre hast du ja gelebt dort.
Genau, korrekt. So.
Und bist mit Moped quer durch die Welt gefahren in, wo war das alles?
Ja, also jetzt so viel ist das jetzt auch nicht.
Doch, gewesen. Das war so viel.
Nein, das erscheint nur viel. Wenn du mal ein bisschen raumst aus der Weltkarte, ist das nur ein ganz kleiner Furz.
Ne, ja, für jemanden, der…
Das könnte natürlich sein. So. Also ich bin, ich habe 2019, habe ich eine Schwarzmeerrundung gemacht mit Motorrad.
Mhm.
5,5 Wochen. Und weil mir das in Georgien so gefallen hat.
War das diese ADAC-Geschichte?
Das war die zweite Geschichte.
Zweite Geschichte, okay. Das,
genau, und weil mir es halt so gefallen hat, Georgien halt.
Mhm.
Und genau. Ich habe 2019 eine Schwarzmeerrundung gemacht und es gab einige Strecken, die ich wetterbedingt nicht in Georgien fahren konnte, weil ich einfach einen Monat zu früh da war.
Also,
weil oben halt alles zugeschneit war.
Ach so,
also okay. Auf 2860 ja. Meter zum Beispiel ja. ist nun mal Schnee. Und wenn halt 8-9 Meter Schnee liegt,
ist ein bisschen schwierig, da durchzukommen. Dann
ist ein bisschen schwierig, da durchzukommen. Deswegen
ja. Hast du ein Snowboard mitgehabt?
Nee. Ja, deswegen musste ich leider ich konnte die Tour leider nicht so fahren, wie ich wollte, weil die Wege halt gesperrt waren. Und dann habe ich 2021 nochmal gesagt, scheiß drauf, dann will ich 2021 nochmal hinfahren.
Ja.
Allerdings hatte ich dann überlegt, Georgien nur als Zwischenstopp zu nehmen, weil ich wollte unbedingt ins Pamirgebirge. Das ist in Tadschikistan.
Gesundheit.
Genau. Und das ist direkt an der Grenze zu China.
Ja.
Und ich hatte da so Bock drauf, mal das Pamirgebirge lang zu juckeln.
Was macht das denn so aus? Also was ist daran so besonders?
Für mich strahlt es eine wahnsinnige Ruhe aus. Okay. Du hast halt echt Weiten bis zum Horizont, Berge, einfach.
Mhm.
Es ist einfach eine schöne, schöne Gegend. Mehr ist es nicht. Ich stelle dir mal nachher ein paar Fotos zur Verfügung, dann ja. Siehst du mal.
Ja, wir packen wir dann vielleicht, wenn das geht, in die Shownotes.
Kannst du machen.
Oder in den bei Instagram.
Kannst du machen, ja. Auf jeden Fall, ich hätte übelst Bock aufs Pamirgebirge und wir haben alles geplant, dann 2021 Corona.
Ja.
Und wir waren froh, dass wir bis nach Georgien gekommen sind.
Mhm. Aber ist man nicht, wenn man auf dem Moped ist, eh so ein bisschen isolierter, das heißt, da müsste man noch weniger als Theater
kriegen, nee, darum geht es ja nicht, aber du hast ja trotzdem die Grenzübergänge. Die ganzen Kontrollen,
okay.
Quarantäne und. Wir sind überall sauber durchgekommen. Ne? Ich musste nur einen einzigen PCR-Test machen und das war an der georgischen Grenze zum Reinfahren. Den habe ich dann in die Türkei gemacht, sind dann über die Grenze gefahren. Genau, Aserbaidschan zum Beispiel hat die Grenzen dicht. Das heißt, wenn, dann wären wir noch, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch Freunde in Baku. Wir waren halt am Überlegen, ob wir uns dann dort treffen. Aber dann dachten wir uns, 800 Kilometer nur für ein Abendessen. Eine Strecke, dachten wir uns, dann haben wir es sein gelassen.
Das ist schon krass.
Genau.
Du bist ja auch gut fertig dann, ne?
Genau. Ja, und das Witzige war, die erste Reise lief eigentlich zu ideal. Also 2019, die erste große Motorradtour. Die lief zu ideal. Das heißt, mit dem Andreas, mit dem ich da gefahren bin, habe ich jetzt heute irgendwie leider keinen Kontakt. Ich weiß nicht warum.
Hast du vielleicht jetzt die Möglichkeit, mal diesen Podcast zu schicken und zu sagen, ich rede über dich?
Stimmt. Ja, auf jeden Fall.
Andreas, und, schöne Grüße.
Ja, schöne Grüße, Andreas. Und genau, ich wollte eigentlich mit meinem Cousin fahren. Dann ist bei meinem Cousin was dazwischen gekommen und dann wollte ich alleine fahren. Und dann habe ich im Forum jemanden kennengelernt, der auch unbedingt nach Russland wollte. Und meine Tour ging ja über Russland, habe ich ihn angeschrieben. Ich sage, so ist meine Tourplanung. Ich will einmal ums Schwarze Meer. Wenn du Bock hast, komm mit, weil ich fahre alleine.
Ja.
Und das lief einfach so sauber durch. Wir hatten keine technischen Defekte. Wir hatten gar nichts. Also wir sind einfach ganz entspannt gefahren, 5,5 Wochen und das war's.
Ja.
Und das war so, wie als hätte ich Ja, und das, also vom Gefühl her, es war sehr emotionslos, wenn es so ist.
Ja.
Ne, wir sind einfach gefahren, einmal Schwarzmeer umrundet, das klingt jetzt sehr locker, aber einmal rumgefahren, ja. Auch viel Offroad-Einheiten
hatten. Und eben, weil so. Nichts passiert ist, hat man halt nicht so die touchy Moments vielleicht.
Ja, genau, wir hatten halt keine touchy Moments, wenn es so
aber,
ist.
Aber, ne? Spoiler-Alarm, das war ja dann bei der zweiten Reise ein bisschen anders.
Das war bei der zweiten Reise ganz, ganz anders. Und ja. Ich würde jetzt schon fast sagen, ich weiß nicht, wie weit ich emotional die zweite Reise schon verarbeitet habe, weil ich finde das immer noch, ich bin immer noch übelst geflasht.
Ich will dich hier nicht zu stark triggern, wenn das
nee, nee, nee. Nein, absolut nicht.
Okay.
Also positiv, ne?
Ja, yeah, okay.
Das hat so Bock gemacht, diese Fahrt. Wenn ich es mal kurz erklären kann.
Unbedingt.
Wir sind zu zweit losgefahren, aus Bielefeld einer, ein Kumpel aus Bielefeld.
Also zwei einzelne Mopeds.
Korrekt. Jeder hat ein eigenes Motorrad, genau. Und jeder fährt halt los. Oder so, da haben wir uns getroffen, sind losgefahren. Und dann in Österreich, wir wollten halt schnell Strecke machen. Ich habe die erste Tour haben wir, genau, auf jeden Fall 2021 wollten wir jetzt schnell Strecke machen, dass wir so schnell wie möglich wegkommen, weil wir auch nicht wissen, wegen Corona, wie lange stehen wir an der Grenze.
Ja.
Ich aber, dann sind wir auf Autobahn gefahren in Österreich und dann sehen wir ein ähnlicher Motorradfahrer, also ähnlich gekleidet.
Vom Typ her wahrscheinlich.
Ähnliches Equipment, ja. Genau. Wenn wir zu dritt gefahren wären, hättest du nicht gedacht, dass das, du hättest sofort gesehen, wir gehören zusammen.
Ja.
Und dann sind wir irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Kilometer nebeneinander gefahren.
Ja.
Und haben uns immer gegenseitig überholt. Und dann haben wir angefangen, ja, dass wir mal zusammen eine Pause machen. Dann haben wir zusammen eine Pause gemacht, dann das war der Tim und dann...
Aber habt ihr euch dann einfach in der Ampel abgesprochen, oder?
Nee, einfach auf Autobahn, so quasi, komm, wir gehen was trinken.
Also, okay, also mit Handzeichen.
Ja, mit Handzeichen, okay. Komm, Restpuff, komm mit. Ne? Und dann wir an den Rasthof gefahren und wir fragen ihn, wo willst du hin, sagt er, nach Georgien. Hat er uns gefragt, wo wollt ihr hin? Wir sagen auch nach Georgien, dann haben wir unsere Reiseziele abgesteckt und die haben irgendwie zu 95% gefühlt übereingestimmt, wenn nicht sogar mehr.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir sind nicht aufeinander angewiesen, aber wir fahren zusammen, solange es geht.
Ja.
Weil wir haben dasselbe Ziel.
Mhm.
So, und ab Österreich waren wir dann zu dritt. Das ist unseren ersten Stopp, wir sind fast 1000 Kilometer gefahren am ersten Tag.
Mhm.
Den haben wir schon zu dritt verbracht. Den ersten Abend, wenn du das so siehst. Und das war halt schon sehr, sehr witzig. Ne? Und Tim ist eine übelst coole Socke. Tim, Grüße gehen raus, der will jetzt gerade übersetzen nach Marokko. Der war jetzt in Portugal mit Motorrad, der ist auch wieder mit Motorrad los.
Ja, jetzt bei der aktuellen?
Jetzt aktuell.
Okay.
Jetzt aktuell. Schön, jetzt gerade müsste der irgendwie Portugal,
Grad,
Spanien, Marokko,
haben wir, ja,
irgendwie sowas. Okay, ne? Genau. Ja. Und mit Tim habe ich immer noch, ich würde sagen, relativ intensiven Kontakt.
Warst du mit ihm, oder war er das, der mit dem YouTube-Channel?
Nee, das war ein anderer.
Das war anders, okay.
Das war hier Rolf Feldmann. Den habe ich auch in Istanbul kennengelernt.
Okay. Merkt Leute, wir haben hier viele Leute, die wir hier grüßen.
Ja. Genau. Rolf und Heiko sind übrigens im Nepal gerade.
Ja.
Also,
alle unterwegs.
Genau, alle unterwegs.
Und wir sitzen hier in Minden.
Wer hat jetzt das größere Glück oder Pech? Das ist die Frage.
Das ist die Frage,
ganz also ich genau. Also ich würde mich übelst freuen, mit einem von dem, mit egal wem unterwegs zu sein.
Mhm.
Macht auf jeden Fall übelst Laune. Ja, auf jeden Fall kommst du zum emotionalen Part.
Ja, bitte.
Ich versuche mal eine Schnellfassung zu machen. Wir sind zu dritt los. Dann sind wir nach Istanbul gefahren und Tim hatte irgendwie Kontakt mit Rolf. Und Rolf, wir haben uns dann in Istanbul kennengelernt, wohnt genau 4,5 Kilometer von mir zu dem Zeitpunkt.
Ach so, in also Heimat.
Ja, der wohnt hier in Porta, ne?
Okay.
Ihr willst geil auf jeden Fall. Und dann trifft man sich, keine Ahnung, in Istanbul.
Natürlich, völlig normal.
Genau, und dann waren wir halt zu fünf für einen Abend. Dann waren wir abends was trinken, was essen und dann am nächsten Morgen sind wir halt zu dritt weitergefahren und die beiden wieder zu zweit. Weil die haben mehr Zeit, die haben sich mehr Zeit gelassen beim Reisen und wir wollten halt so schnell wie möglich nach Georgien, dass wir in Georgien mehr Zeit verbringen können.
Ja.
Ja, und dann sind wir halt zu dritt weiter, dann sind wir bis nach Antalya gekommen und dann hat es laut Knall gemacht bei Pito, also mein Kumpel aus Bielefeld.
Mhm.
Ja, und dann standen wir da.
Also Knall gemacht, weil...
50 Kilometer vor Ankara, Getriebeschaden.
Getriebeschaden?
Getriebeschaden, Ersatzteile, okay. Reparatur hätte, weiß nicht, 2 Wochen gebaut.
Dann lieber Knall beim Reifen, ne? Und nicht beim Getriebe. Beim
Reifen, das hätten wir repariert kriegen können. Ja. Aber Getriebe, das ging nicht. Ne?
Aber was macht man in so einer Situation dann? Also ich meine, wenn ich überlege...
abschleppen lassen zum Fachhändler?
Ja, weil wir reden ja hier nicht von Werkstatt... Müller, Meier, Schmidt nebenan, sondern wir reden ja von einem fremden Land.
Ja, aber die Türkei ist...
Ist das gut?
Ja, das ist so gut ausgebaut. Da.
Okay, gut.
Die haben ja, also...
Ja Türkei, gut, dass da natürlich Infrastruktur ist, ist klar, aber ich meine so...
Das ist wie hier im Endeffekt, das ist wie hier. Die Strecken sind noch weiter.
Und Englisch sprechen?
die können alle, also in Türkei, bisher, okay, bisher bin ich mit Englisch überall weitergekommen.
Ja.
Und auch mit Hände und Füße. Zu Zeiten von Google Translate, muss ich dir sagen, ist es alles kein Problem.
Okay, super. Ja. Weil das wäre, glaube ich, tatsächlich eins meiner Hürden gewesen. Wenn man nicht weiß, wie man reden soll, dann.
Verstehst du? Ja. Also. Aber ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Dann kurz vor Ankara, Getriebeschaden.
Ja.
Dann haben wir einen Tag gepennt. Pito hat, also Ersatzversorgung war nicht gegeben. Also tritt Pito den Heimflug an.
Hm.
So, und Tim ist dann weitergefahren. Weil wir haben ja gesagt, wir fahren nicht zusammen.
Ja.
Jeder für sich, aber trotzdem halt gemeinsam, wo es geht. Ja, und dann Tim ist losgefahren und dann haben wir uns in Trabzon, beziehungsweise in Oss, haben wir uns dann wieder getroffen.
In Oss.
Also wir haben das so geplant von der Strecke her.
Ja.
Das ist an der Schwarzmeerküste.
Mhm.
Ja, und dann haben wir uns da wieder getroffen und dann haben wir uns aber zu viert wieder getroffen. Mit Heiko und mit Rolf genauso.
Aber Pito war vorbei.
Pito war raus. Dann waren wir zu zweit. Dann sind wir eine Tour, die für eine Straße, die als gefährlichste Straße der Welt ging, die sind wir dann zu viert gefahren.
Mhm. Hast du mir doch ein Video geschickt damals von da oben.
Ja, habe ich definitiv.
Und ja.
Ich weiß nicht, ich fand die Null anspruchsvoll, nicht so. Also das war wie, als ob du einen steileren Acker fährst.
Was heißt denn die Null?
Also ich fand die nicht als gefährlichste Straße der Welt, muss ich ehrlich sagen. Die hat übelst Bock gemacht.
Du fandest die Null als, achso, jetzt verstehe ich.
Also ich fand die nicht anstrengend. Ne? War eine wahnsinnig geile Aussicht. Ich kann verstehen, dass man die als gefährliche Straße, weil es waren halt steile Abhänge runter. Aber wenn du weißt, wie du fährst.
Ja,
aber
darum geht's ja.
Also ich denke auch, dass die deswegen als mit einer der gefährlichsten Straßen, die D915 ist das übrigens, macht übelst Bock.
Hat die den Leitplanken? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee,
da ist ja, siehst du, dann ist es das wahrscheinlich.
Ich denke auch.
Wenn du einen Reifenplatz hast, dann war es das.
Ja, wir hatten ja auch einen Stein im Reifen und sowas. Das ging, aber wir konnten halt alles reparieren vor Ort. Und wenn nicht, das ist relativ gut ausgebaut.
Aber
nicht weiter. Aber wie gesagt, es war eine schöne Strecke, war eine sehr schöne Strecke.
Ja.
Aber die fuhr sich sehr angenehm. Genau, dann waren wir zu viert und dann haben wir uns wieder getrennt, dann haben wir uns wieder in. Also im Endeffekt ging das dann die ganze Zeit. Wir waren zu zweit, dann zu dritt, dann zu viert, dann wieder zu zweit, dann zu viert, dann wieder zu zweit. Und dann haben wir uns wieder zufällig wieder getroffen. Weil dann haben wir in Georgien haben wir einen anderen Deutschen kennengelernt. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ihr könnt eigentlich alle herkommen. Und dann waren wir am Schreiben und dann war Rolf irgendwie nur 10 Kilometer entfernt. Dann haben wir abends schön gegrillt, alle zusammen.
Mhm.
Das heißt, wir saßen dann, 3 Leute aus Minden, muss man sich mal vorstellen, die sich zufällig getroffen haben im Ausland. Dann saßen wir da in Georgien und haben ja abends schön gegrillt. War übelst geil. Ja, genau. Das ist das Ding.
Und dann hast du dir doch irgendwann noch dein Knöchel noch angestaucht, oder nicht?
Ja, das war wieder auf dem. Oh, warte, ja, dann hatte ich ja noch Probleme.
Ja,
mein Motorrad ist ja 20 Jahre alt. Das heißt, die ersten Kabelbrüche und so stehen an.
Auch praktisch, ne, wenn man so eine lange Reise macht, dass dann sowas anfängt.
Ja, aber es macht Bock. Ich habe Bock auf sowas. Ne, ich kann mein Motorrad komplett zerlegen, alles mit Bordwerkzeug. Hat mich sehr viel Zeit und Nerven gekostet, an diesen Punkt zu kommen in meinem Leben. Aber in meinen Augen lohnt sich das. Ja, und dann hatte ich komische Zündaufsätze öfters, als ich in den Bergen war.
Ja, das ist
ich hab mich halt hingelegt in den Bergen und wahrscheinlich ist beim letzten Mal hinlegen, wo auch mein Blinker kaputt gegangen ist, das Kabel halt durchgebrochen. Ne? Und dann immer bei einer komischen Lenkbewegung hat halt die Zündung gesagt, nix da.
Oha.
Das geht vor allem, wenn der Fehler war nicht reproduzierbar. Und das war halt das, was mich halt wahnsinnig genervt hat. Mhm. Wenn du den Fehler reproduzierbar, also wenn der Fehler reproduzierbar ist, dann kannst du es halt relativ schnell einengen. Mhm. Aber es ging nicht. Dann habe ich den Hallsensor gewechselt. Also dann bin ich erstmal habe ich mich von Poti nach Batumi abschleppen lassen. Und in Batumi bin ich dann in eine Fachwerkstatt, eine Werkstatt, wo BMW draußen dran gestanden und auf dem Tor. Da habe ich online gefunden.
Qualitäts-
ja, ohne Scheiß, so eine geile Werkstatt. Ich habe dem so eine geile Google-Bewertung da gelassen, weil ich wurde so herzlich empfangen. Es haben sich so viele Leute gekümmert und versucht, mir zu helfen, weil der Fehler halt nicht reproduzierbar war, haben die immer mehr Spezialisten geholt. Der eine, der ist 300 Kilometer gefahren.
Nur für das Ding.
Nur um mir ein Messgerät vorbeizubringen.
Das ist toll. Das hätte sie hier zu lange nicht.
Und weißt du, wie hoch die Rechnung war?
Hm.
0.
Oh, wieso das?
Weil die einfach freundlich sind.
Ja. Ich würde ja am liebsten sagen, das also ist halt nicht so oft.
Ich habe dem was dagelassen.
Ja.
Er wollte gar nichts.
Ja.
Er hat gesagt, wenn du mir jetzt Geld gibst, sagt er, dann bin ich nicht mehr dein Freund. Dann, also der war echt stinkig, wo ich gesagt habe, Geld. Und womit man eigentlich die meisten Leute bekommt, wenn die hilfsbereit sind, ich habe gefragt, ob er Kinder hat. Er sagte, yo, ich habe die Kinder auch kennengelernt quasi, ne? Ich sage hier, ich sage, gib das deinen Kindern, hast du eine Sparte für die, steck das denen rein.
Ja.
Und dann hat er Geld genommen. Dann hat er nur gesagt quasi, du Arschloch, ne?
Ja.
Und, aber dann hat er das Geld genommen und ich habe ein gutes Gewissen gehabt. Aber du musst überlegen, ich habe 2 Tage, habe ich seine Werkstatt in Anspruch genommen, seine Kompetenz, die Kompetenz der anderen. Und geholfen wurde mir im Endeffekt dann mit Hilfe aus dem Forum. Ich habe im Forum reingepostet, yo, hier Leute, ich stehe in Batumi, ich habe folgendes Problem, ich habe das und das alles gemacht. Hattet ihr schon mal einen ähnlichen Fehler? Und dann kam halt von überall Rückmeldungen rein. Ich habe übelst viele Nachrichten bekommen vom Forum. Und das ist halt auch das, wofür das Forum halt in meinen Augen da ist. Du kriegst was, du gibst was. Ich habe auch einen schönen Reisebericht dementsprechend reingeschickt.
Ja.
Einfach um Danke zu sagen. Dem Forum, warum im Forum hätte ich es abschleppen lassen. Das muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Weil der Kabelbruch war halt nicht zu sehen. Unter einer Isolierung, unterm Kabel, ne? am Lenker.
Das heißt, die haben ganz viel rumprobiert?
Nee, die haben einfach Sachen reingeschickt und dann hatte ich nachher eine Liste, ich habe mir dann eine Liste gemacht mit 16 Fehlern, die mir alle gesagt haben. Und ohne Scheiß, der erste Fehler war es.
Oh, direkt der erste sogar. Okay, krass.
Ja, und dank den Vago-Klemmen, ich hatte halt, was ich immer mit dabei habe, ist Draht und Vago-Klemmen. Falls für sowas ist, ne?
Vago-Klemmen, also wenn da, glaube ich, hat jeder eine Vago-Klemme.
Ich denke auch, ja. Und auf jeden Fall die Vago-Klemme, ich habe halt die ganz normalen 2-2-1-Klemmen halt genommen. Also das ist die Serie, die liegen hier auch. Warte, Timo, ich zeig dir die mal. Da vorne sind die.
Okay.
Zeig ich dir nachher. Auf jeden Fall, und dann habe ich die genommen, habe Fotos geschickt, habe an alle Leute, die das interessiert, halt in meinem Umfeld. Ich schicke denen halt immer Privatnachrichten. Wer das möchte, sagt mir vorher Bescheid, du fährst weg, kriegst Privatnachrichten. Und dann habe ich den geschickt und natürlich kriege ich eine Rückmeldung von den Vago-Mitarbeitern. Nico, du hast die falschen Klemmen benutzt.
Nein. Ja, gut.
Genau, und es war auf jeden Fall übelst witzig,
weil
die haben zu dem Zeitpunkt, waren die gerade am entwickeln oder die gerade auf den Markt bringen, eine ganz neue Klemme, die genau für so einen Fall ist. Also quasi, also intern haben sie, glaube ich, Fuscherklemme gesagt. Quasi, wenn du ein Kabel durchtrennst, dass du dann quasi ein auswendig trenntes Kabel, dass du es damit wieder verbinden kannst. Und das wäre eigentlich perfekt.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich mir erstmal angehört vom Mitarbeiter von Vago, dass ich die falsche Klemme benutzt habe.
Hast du dir jetzt welche geholt von den Fuscherklemmen?
Ich habe welche da, ja.
Okay.
Ich habe mir die geholt.
Sehr gut.
Aber meine provisorische Lösung am Motorrad ist immer noch da. Vorne das Zündungskabel
funktioniert
ist
jetzt, aber.
Natürlich.
Sehr gut.
Solange das Provisorium funktioniert, bleibt es auch.
Ja.
Genau. Und genau, das war es im Endeffekt zu der Reise. Die war wahnsinnig emotional, dadurch, dass du halt dieses Kommen, Gehen hattest. Dann hatten wir hier und da Probleme. Wie gesagt, ich hatte den Kabelbruch.
Mhm.
Dann habe ich noch meinen Fuß um 180 Grad verdreht und das Motorrad lag drauf.
Ja, du hast ja mir erzählt, dass das an einem Abhang war.
Ja, genau. Im Endeffekt waren wir auch, was heißt dumm? Dumm kann man jetzt nicht sagen. Wir hatten Bock da drauf. Und zwar,
es war leichtsinnig, vielleicht war es das.
Es war vielleicht ein bisschen leichtsinnig. So. Und zwar, wir sind nicht die normale Straße gefahren, sondern wir sind, wenn es stark regnet, hast du ja diese ganzen Regenabläufe am Berg. Die waren alle ausgetrocknet und wir sind halt da runtergefahren.
Ja, das ist eine gute Idee. Wann war das? 3 Tage vor Ende?
Nee, das war 6 oder 7 Tage vor
Ende. Das ist noch besser.
Und das war in, lass mich mal überlegen, wo war das?
Wie hieß das eigentlich vorhin? Batumi?
Batumi, ja.
Batumi, okay.
Ist in Georgien, direkt an der Küste.
Ja, okay.
Eine Casino-Stadt ist das.
Ja.
Aber wir sind nur einmal durchgefahren, waren einmal am Strand baden und ansonsten haben wir da nichts gesehen in der Stadt. Ich bin hier halt mehr an dem Land interessiert, an den Leuten. Und zum Beispiel auch in Georgien, wo ich einmal im Bach umgefallen bin. Ich war komplett nass.
Mhm.
Das war 2019. Wir haben einfach geklingelt bei Leuten. Weil es war dunkel, du hörst die Schakale heulen. Ne?
Mhm.
Da willst du eigentlich schnell ins Bettchen. Und wir haben halt dadurch, dass wir halt den Unfall hatten, sind wir halt nicht so schnell vorangekommen. Ne?
Ja.
Ja, und haben halt geklingelt, dann konnten wir 3 Häuser weiter bei dem Bruder pennen, weil der seinen ganzen Dachboden ausgebaut hat.
Aber fremde Leute?
Fremde Leute, ja. Und bei denen war ich jetzt wieder, 2 Jahre später war ich wieder bei denen.
Bei den gleichen?
Bei den gleichen. Wir sind da lang gefahren, die Straße. Nee, ich wusste, das war hier irgendwo.
Ja.
Und dann, wir sehen die, dann klingeln wir und ich sag dir, ich bin als Fremder gekommen und als Freund gegangen. Ich habe immer noch Kontakt mit den Jungs.
Ja.
Und die laden auch ein. Ich werde jetzt zum Beispiel einen, den du auch kennst, der fliegt nächste Woche fliegt er nach Georgien.
Mhm.
Ich werde ihm auch, weil er wird sich dann einen Geländewagen mieten und wird dann auf Eigenfaust durchs Land fahren. Den werde ich auf jeden Fall den Kontakt geben, dass er halt dort bei dem pennt. Ne?
Oder meinst du mir das Hallo sagt und von dir lieb grüßt oder so?
Genau, irgendwie sowas, ja.
Schön.
Das sind Einheimische, das sind, die arbeiten alle im Skigebiet, aber im Sommer ist halt nichts. Das heißt, im Sommer sind die arbeitslos. Im Sommer sind das ganz normale Bauern.
Klassische Saisonarbeit wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ne, ist halt im Skigebiet und im Sommer, es macht im Sommer genauso Bock, ne? Weil du hast halt eine wunderschöne Landschaft. Die Leute sind alle super freundlich, super nett.
Hätte ich so gar nicht auf dem Schirm, sag ich dir.
Georgien?
Ja, weiß ich nicht. Das ist so, ich bin ja eh nicht so der Riesenreisetyp, aber ich würde natürlich auch gerne Italien zum Beispiel sehen wollen. Mhm. Einer meiner Träume ist es, eine Art Pasta-Kurs zu machen. Das ist auch das, was ich allen Leuten erzähle, wenn ich darüber rede. Einfach einen Pasta-Kurs vor Ort zu lernen. Ich glaube, das wäre eine Sache, die mich nachhaltig prägen würde. Genau wie natürlich auch mit meiner Kamera dann einfach ein bisschen dieses Italien Espresso trinken, an der Küste sitzen. So. Auch wenn das sehr, sehr klischeehaft klingt und so. Da hätte ich echt Bock drauf. Und natürlich auch mal wieder Spanien sehen. Ist jetzt ein bisschen her. Das letzte Mal war ich auf Ibiza, war das.
Ja.
Ist mir eigentlich ein bisschen zu party-fancy, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das, diesen Vibe und so, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, da nochmal eine ganze Woche zu verbringen. Und am liebsten natürlich, klar, auch USA, aber das ist mir da ein bisschen zu weit fliegen. Miami waren 9 Stunden 40, glaube ich. Du warst in China?
Ja,
richtig? Genau. War auch China, ne? Wie lange fliegt man bis dahin?
Ja, da kannst du so 12 Stunden
reichen. Ja, siehst du, guck mal. Ich meine, klar, wenn du einmal oben bist, dann ist es auch egal, ob du jetzt 2 Stunden länger sitzt.
Ja.
Du hast da gelebt, richtig?
Genau, ich habe 2 Jahre gelebt. Ich war ich habe halt dort in einer Chemiefirma gearbeitet.
Ja.
Also dasselbe wie hier.
Also war das eine Partnergeschichte oder einfach
so? Ja, das ist ein anderer Standort halt von unserem Unternehmen.
Okay,
das meine ich. Halt jemanden gesucht für einen kurzen Zeitraum und mir das, ich habe halt gleich von vornherein gesagt, wenn ich gehe, bleibe ich mindestens ein Jahr.
Aber 2,5 Jahre ist kein kurzer Zeitraum, oder?
Nee, die haben ja nur jemanden gesucht für 6 Monate.
Okay.
Dann habe ich gesagt, ich habe Bock drauf, aber ich will mindestens ein Jahr bleiben.
Mhm.
Die Entscheidung, dass ich gehe, war innerhalb von meiner Seite aus in 10 Sekunden gefallen und das wurde dann halt weitergetragen, dass ich halt dann von der Firma aus halt ins Ausland gehe.
Das heißt, du hast quasi, als die Entscheidung, also als gefragt wurde, wer möchte gehen, hast du nach 10 Sekunden gesagt, du machst das sofort.
Ja, aber länger.
Ja, aber hast du nicht, machst du so eine Entscheidung aus dem Bauch oder hast du einfach nicht nachgedacht?
Nee, das war ein Bauchgefühl, weil ich da einfach übelst Bock hatte. Einer aus der Firma kam zu mir, hat gesagt, Nico, ich könnte mir vorstellen, das und das wäre was für dich, die suchen jemanden. Dann habe ich nur gesagt, ich gehe.
Sofort?
Sofort. Am nächsten Tag habe ich angerufen, ich habe gesagt, ich gehe, aber nicht für ein halbes Jahr, ich gehe für ein Jahr. Also wenn ich gehen würde, dann nur für ein Jahr, weil im halben Jahr schaffst du nichts.
Ja.
Du brauchst 3 Monate, bis du dich eingelebt hast, ungefähr, also wenn man mal eine Bedecker-Rechnung nimmt, bis du dich mit den Leuten allen, wenn du weißt, mit wem kannst du was machen, dann sind ja locker 3 Monate um. Das heißt, du arbeitest im Endeffekt effektiv, lass es 3 bis 4 Monate sein.
Ja, verstehe ich.
Und das lohnt sich nicht. Du schaffst nichts in der Zeit. Also nicht, wenn du was Großes bewegen möchtest.
Mhm.
Da habe ich gleich gesagt, ich gehe ein Jahr.
Ja.
Und nach dem Jahr bin ich noch ein Jahr geblieben und danach nochmal ein halbes Jahr.
Naja, aber dann war Schluss.
Und dann war Schluss, ja, genau.
Und ich meine, China ist jetzt ja auch nicht unbedingt so konventionell, weil es halt jetzt nicht so ein Land ist, wo man sagt, ey cool, da gehe ich mal hin für eine Woche und mache da so ein bisschen Party, sondern das ist ja schon, hat ja viel mehr mit Kultur zu tun, Essen, da ist ja eine ganz andere Infrastruktur, eine ganz andere Politik, da ist ja eine ganze Menge mehr. Was nimmst du denn aus solchen Geschichten mit? Also das ist ja auch eine Sache weil das ist jetzt ja von der Anreise alleine schon sehr lang weit weg.
Ja.
Und du hast ja auch eine ganz andere Zeitzone, Klimazone. Das ist ja alles komplett anders. Mhm. Also wie einmal 180 Grad.
Ja.
Was nimmt man damit? Was war deine Intention dahinter?
mir ging es ehrlich gesagt um die Erfahrung. Und ich, wie gesagt, ich habe halt Bock auf Veränderungen, auf was Neues.
Mhm.
Das war bei mir, ich glaube, der Hauptgrund oder die Hauptintention, überhaupt zu sagen, weißt du was, scheiß drauf, ich gehe. Weil ich dachte mir, kack drauf, ich habe hier eine Wohnung, also die war eh gemietet.
Ja.
Die habe ich auch ein Jahr behalten erstmal, weil ich nicht wusste, was nach diesem einen Jahr passiert. Nach einem Jahr habe ich die gekündigt.
Mhm.
Also nach einem Jahr, wo ich drüben war. Weil ich halt wusste, ich bleibe definitiv länger. Und ich wusste nicht, wie lange. Das Land hat mich echt in den Bann gezogen. Das Essen, ich sag's dir, ist kein Vergleich zu hier.
Was ist denn in deinen Augen die beste Speise, die du drüben hattest?
Die ich drüben hatte?
Ja.
Im Endeffekt gibt es da so einen muslimischen Nudelladen. drüben. Mhm. Und der hat so Handpulled Noodles, also so handgemachte Nudeln.
Da haben wir es wieder, die Pasta.
Übelst geil, ich sag's dir. Und der hat dann so Spicy Sour Cabbage, also quasi mit so einem Chinakohl. Da ist Erdnuss drin, Anis ist da drin, Chili ist da drin. Und dann wird das einfach nur mit Kohl. Mhm. Das ist dann leicht süß. Ja, im Endeffekt Chinakohl, wenn du es so siehst. Halt scharf und süß. Und dann mit handgemachten Nudeln, übelst geil. Dann gab es dann einen Teller Suppe dazu oder so Brühe, wo das ganze Fleisch gekocht wird für alle Fleischgerichte, also für alle Fleischgerichte. Mhm. Das heißt, diese Brühe an sich ist, weiß nicht, wenn du Glück hast, ist die 20, 30 Jahre alt. Die Grundbrühe.
Ah, wird die wie so eine Art Sauerteig immer weiter gefüllt?
Nee, der wird einfach immer mitgekocht.
Aufgefüllt.
Das heißt, da wird dann der Topf, wenn er fast leer ist, wird der Rest vom Topf in einen neuen Topf gemacht.
Ja, wie Sauerteig.
Und das, ja, wenn es so ist wie Sauerteig. Ja. Ne? Und ich sag dir, das ist sowas von köstlich.
Ja.
Das ist echt eine Sache, die ich vermisse. Ich fahre zum Beispiel hier bis nach Rinteln, um asiatisches Essen zu haben.
Und Rinteln kann das?
Rinteln kann das, ja. Da gibt es ein kleines japanisches Bistro.
Empfehl die Leute.
Also, wenn ihr in Rinteln essen gehen wollt, geht ins Bistro Miyazaki. Das ist übelst geil. Das ist japanischer Hausmannskost. Also ihr braucht da nicht hingehen, um Sushi zu erwarten oder sowas. Aber wenn ihr ein Gericht haben wollt, was eine japanische Mutter ihrem Kind kocht, wenn es von der Schule nach Hause kommt oder ihr Mann, wenn es von nach Hause kommt, dann ist das Bistro Miyazaki ist echt was. Das ist echt geil. Ich fahre regelmäßig hin. Ich versuche oft hinzufahren. Mhm. Also einmal im Monat bin ich da, ja. Mindestens. Okay. Mindestens, ja.
Gut.
Weil ansonsten hier in der Gegend hast du halt nichts. Du hast halt vereinzelte Gerichte. Mhm. Du hast da einen Laden, da kannst du das Gericht essen. Du hast da einen Laden, da kannst du das Gericht essen. Und da die Stadt, in der ich halt gewohnt habe, da die, wir hatten halt sehr viele Japaner in China. Mhm. Weil ich habe in einer Stoffhochburgstadt, wenn du es so siehst, gewohnt. Da waren die ganzen Stoffe aus aller Welt her. Und anscheinend sind die Japaner sehr, sehr fleißig, was Stoffe angeht. Auf jeden Fall waren wir jetzt wahnsinnig tolle japanische Restaurants. Deswegen verbinde ich halt das japanische Essen auch zum großen Teil mit China. Mhm. Weil einfach das Essen grandios war. Ja.
Was nimmst du da mit? Außer ich vielleicht Essstäbchen. Mhm. Was hast du mitgenommen?
Inwiefern mitgenommen? Emotional materiell?
So,
oder?
Ja, also nein, materiell, ich glaube, das ist ein bisschen, wäre wahrscheinlich zu plump, aber das macht doch was mit einem. So eine Reise. Ich meine, interessant übrigens auch, dass wir uns in der Zeit, trotz dass du weg warst, glaube ich, öfter gesehen haben als die Zeit davor, Jahre davor.
Das könnte sein, ja.
Ja, wo du da ja, du warst, glaube ich, 6-mal oder 7-mal in Deutschland und jedes Mal haben wir uns gesehen.
Ja. Ja. Ja, das ist halt, man muss auch dazu sagen, ich habe halt, seitdem ich jünger bin, meine Familie und mein Freundeskreis gibt mir wahnsinnigen Halt. Mhm. Egal, was ich tue. Und ich habe meine Freunde schon echt jahrzehntelang. Du gehörst zum Beispiel auch dazu. Tim und ich, wir kennen uns seit 2003.
Wahnsinn, ne?
Seit 2003 kennen wir uns. Seit 2003 haben wir ständig Kontakt, durchgehend. Wir haben auch zusammen gewohnt.
Ja.
Für ein halbes Jahr, glaube ich, war das, ne?
Das gute Steinfurt.
Das gute Steinfurt.
Das gute Steinfurt, ja.
Genau. Auf jeden Fall, wir haben auch zusammen gewohnt und wir kennen uns echt seit Ewigkeiten. Ja, und das gibt halt mir immer die Basis. Deswegen bin ich auch irgendwann wieder zurückgekommen nach Minden, weil ich wusste, ich komme nach Minden. Ich habe inklusive China 9,5 Jahre nicht in Minden gewohnt.
Ja, stimmt. Du hast ja auch einige Stationen durchgemacht, ne?
Genau. Ich habe halt immer das gemacht, worauf ich Bock hatte, ne?
Und du hast auch schon in Bielefeld gewohnt.
Und ich habe in Bielefeld gewohnt, ja.
War eine wilde Zeit.
War eine sehr wilde Zeit, ja.
Ja.
Das war eine schöne Zeit. Ich erinnere mich gerne daran. Es,
prägend.
Es ist halt alles prägend, egal wo ich war. Es war halt alles prägend und hat alles dazu beigetragen, dass ich die Sachen so sehe, wie ich die sind und dass ich die Sachen auch so genießen kann.
Ja.
Wie ich sie genieße, ne?
Weil alles hat ja seine Zeit, ne? Wo wir alles da zusammen die Schule gemacht haben, die dieses Jahr da an der Kaiserwerin Berufskolleg. Mhm. Das war ja letztendlich ja auch eine Mischung aus Heranreifen, aus einer vielleicht in Minden nicht so großen Szene von Restaurants und sowas. Also da ist man ja rausgewachsen dann.
Ja, das war für uns beide das erste Mal quasi, dass wir mit der Außenwelt außerhalb von
Minden zu tun hatten. Kontakt haben. Ja. Genau. Ja. Und ich war dann, glaube ich, wie lange war ich dann ausgezogen zu dem Zeitpunkt? Noch gar nicht so lange. Das heißt, es war für mich ja auch dann ein WG-Leben auf einmal. Da hatte ich plötzlich Leute um mich rum. Du hast das Restaurant-Ding mit Kellnern gemacht und bis 5 Uhr morgens dann irgendwie in Sahne angeschmiert, dann in die Klasse kommen und dann noch eine Mathearbeit schreiben, die dann nicht ganz so gut ausgefallen ist. Das lag natürlich nur am schweren Arbeiten und sowas halt. Aber das hat ja trotzdem zu allem dazu geführt, dass man halt eben das macht, was man macht.
Ja, genau.
So, ja. Aber das wirkt ja so ein bisschen auch, als bist du jemand, der wenig ängstlich ist. Kann man das so sagen?
Natürlich habe ich Ängste. Sonst, das wäre ohne Ängste nicht möglich. Aber ich sag mal so, ich würde nicht sagen, dass ich keine Angst habe. Ich würde sagen, ich gehe da anders ran. Ne? Weil du hast in allen Möglichkeiten, dich auf irgendwas einzulassen oder irgendwas zu lernen, weil du gehst nicht dümmer aus der Sache raus. Egal, was du tust, egal, worauf du dich einlässt, du gehst nicht dümmer aus der Sache raus. Du lernst immer irgendwas dazu, wenn du möchtest.
Wenn man dafür bereit ist, ja.
Wenn man dafür bereit ist, ne? Und deswegen würde ich halt sagen, dass ich angstlos kann ich nicht sagen, aber ich sehe die Dinge vielleicht anders. Mir ist im Endeffekt auch scheißegal, womit ich Geld verdiene.
Ja.
Weil ich glaube, wenn du dich ein Jahr richtig ranhältst, kannst du in einem Jahr dich so weit spezialisieren, dass du sehr viele Jobs sehr gut ausführen kannst.
Ich würde sagen, mindestens 80%.
Ja, genau.
Würde ich auch so. Also klar, ich sag mal, alles, was im Bereich Medizin geht, glaube ich.
Ja, das ist ja eine andere
Sache. Ich rede jetzt
von den meisten Sachen.
Ja,
ne?
Würde ich jetzt auch sagen, ja. Das klingt vielleicht sogar ein bisschen arrogant, wenn Leute jetzt sagen, ey, wieso, ich habe hier 10 Jahre studiert,
Nee, darum geht es ja nicht.
So, ne?
Das heißt nicht, dass ich ihn ersetzen kann.
Genau, ja.
Das heißt es ja nicht, ne? Nur,
ich glaube, wenn man offen ist für bestimmte Dinge.
Genau, man muss halt Bock zu haben. Ja. Man muss halt Bock zu haben und man muss sich halt darauf einlassen können.
Ne? Ja. Also dieses Thema wir haben ja hier und da schon mal drüber gesprochen, weil du ja auch sagst zum Beispiel, du hast ja auch kein Problem damit, zum Beispiel auch mal ohne Geld da zu sein. Das ist ja auch noch ein Thema.
Genau, das ist halt diese, weil mir halt scheißegal ist, was ich mache.
Ja,
weil genau. Es mir echt scheißegal, weil ich weiß, zur Not, Alter, gehe ich und mache, keine Ahnung.
Ja.
Es gibt keine Idee daran arbeiten.
Aber, ja, ich weiß, was du meinst. Also wir reden.
Arbeiten, die leicht sind, damit ich schnell in Geld komme.
Ja, genau. Man kann ja auch einfach dann Erntehelfer sein, zum Beispiel
ist mir vollkommen
Wumpe. Saisonal bedingt, ne, bevor man dann gar nichts macht oder sowas.
Ist mir vollkommen Wumpe.
Ja.
Ne? Deswegen schätze ich meinen jetzigen Arbeitgeber auch so sehr. Weil ich finde, ich habe eine wahnsinnig gute Balance, auch wenn ich auf Schicht arbeite, ich habe eine wahnsinnig gute Balance,
ja.
Was das Finanzielle angeht und was meine Freizeit angeht, wie lange kann ich am Stück frei haben.
Ja, und dann bist du ja sehr, sehr, sehr oft
genau, und das ist halt das. Ich habe mich halt in anderen Branchen umgeguckt, ob ich was anderes mache, aber kein Arbeitgeber schafft es mir, diese Freiheit zu ermöglichen. Das heißt, aktuell, ich gehe auf Arbeit und fühle mich, als wäre ich selbstständig.
Ja.
Ich darf aufgabenorientiert arbeiten, ich darf problemlösungsorientiert arbeiten, die Freiheiten habe ich.
Aber du musst stempeln.
Aber ich muss stempeln, ja. Das ist auch das einzige Problem, was ich habe. Das einzige Problem, was ich allgemein mit Arbeit habe, dass ich nach Zeit bezahlt werde.
Ja, und das ist ja hin und wieder durchaus mal ein Problem. Das macht natürlich auch sehr viel auf jetzt.
Ja, ist auch ein Thema, worüber wir wahnsinnig oft reden eigentlich.
Ja, ja, ja. Aber das lass uns mal gerne mal in einen, vielleicht müssen wir das mal als Deep Talk-Version mal machen.
Das können wir machen, das ist halt so eine Sache. Weil Geld, sage ich dir, Geld macht keinen glücklich.
Ja, es war sehr Geld abgedroschen, der Spruch, ne, letztendlich. Ja. Aber ja, das ist, guck mal, ich bin jetzt, seit 13 Jahren selbstständig und habe eigentlich irgendwie immer die Möglichkeit gehabt, Geld zu verdienen. Man konnte mal irgendwelche Dinge machen und durch das Selbstverwirklichen, was ich ja seit einiger Zeit mache, erlange ich ja erst Zustand der Zufriedenheit. Es passiert ist auch mal mehr, mal weniger, also machen wir uns nichts vor. Ne? Gibt es auch genug Tage, die bei mir grau sind. So,
das
ne?
ist so, ja.
Aber die sind in den meisten Fällen haben die keine Verbundenheit mit dem Geld.
Ja.
Egal, ob das jetzt...
Meine ich, ja.
Natürlich ist es... Also, da lügt, glaube ich, jeder, wenn jemand sagen würde, okay, ich verdiene jetzt 10.000 Euro im Monat und würde dann sagen, das interessiert mich alles gar nicht. Ich glaube, das wäre, glaube ich, eine Lüge. Aber
nein, das nicht. Das interessiert einen nicht. Es macht halt das Leben annehmbar und ohne meine Arbeit. Deswegen steht für mich auch die Arbeit auf Nummer 1.
Ja, weil du definierst dich nicht über die Arbeit.
Nein, das ist so.
Das ist das... Ja. Weil wenn du, geh mal los und frag mal jemanden auf der Straße, was machst du denn so?
Das finde ich aber, das ist aber die deutsche Gesellschaft.
Ja, aber dann sagt er sofort, ich arbeite das und das.
Ja, und das ist halt die deutsche Gesellschaft. Egal, wo du hinkommst, egal in welchem, das erlebe ich halt immer, wenn ich halt wenn du halt in diese neue Gruppendynamik reingehst. Ja. Alle definieren sich in Deutschland über ihre Arbeit.
Und vielleicht ist das auch ein Teil von den Sachen, um mal diese große Klammer, die ich jetzt aufgemacht habe, vorhin mal wieder zuzumachen.
Das kann sein,
ja. Dass durch die Reisen du natürlich auch einfach andere Kulturen kennenlernst und dadurch auch feststellst, dass genau das bei uns vielleicht ein Thema ist, was wichtig ist, aber in anderen Kulturen das gar nicht wichtig ist.
Das interessiert da nicht.
Und du klopfst an die Tür.
Da ist Familie wichtig.
Ja, das ist
Freunde, die Leute, mit denen du dich umgibst.
Ich schätze mal auch, Gastfreundschaft.
Wahnsinnig.
Ist wahrscheinlich auch wichtig. Ja. Ist wahrscheinlich wichtiger als alles andere nochmal oben drauf. Weil das im Image nach außen, glaube ich, dann auch eine Rolle spielt. Oder?
Das ist ja, ich glaube, meine Wahrnehmung ist halt so, die interessiert das gar nicht.
Ja.
Denen ist halt wichtig, dass die selber am Reinen sind.
Ja, und hierzulande würde man nicht mal seinen Nachbarn in die Wohnung lassen.
Wenn das du muss man sich
hast,
mal reinziehen.
Wenn du Pech hast, ja. Wenn man 10 Jahre lang irgendwie neben sich wohnen hat und den traut man sich nicht reinzulassen.
Ja.
Ja. Im Grunde sind wir, wenn man so möchte, am Ende dieser doch sehr schönen Podcast-Folge.
Ja, hat Spaß gemacht. Ja.
Ich möchte dich vielleicht noch mit einer kleinen Gedankenblase noch mal ganz kurz anpieksen.
Ja.
Und zwar, die hat zwar jetzt mit den ganzen Themen, die wir hatten, gar nichts zu tun. Ne? Du bist ja auch vielseitig und interessiert. Das ist ja auch ein Spruch, den wir immer mal wieder sagen.
Das stimmt, ja.
Und dementsprechend machst du aber auch Dinge, ungeachtet dessen, was Leute darüber denken und was sie tun.
Ja.
Also jetzt nicht nur, wir blödeln ja nicht nur rum, wenn wir unterwegs sind oder machen irgendeinen Quatsch so, wenn wir einkaufen sind. Ich begehe mich immer sehr gerne mit dir einkaufen, weil wir uns immer irgendwelchen Scheiß da überlegen, wenn wir da langlaufen. Ja. Sondern auch generell. Glaubst du, dass der Spruch, man macht etwas oder man macht Dinge, die man macht, weil einem es egal ist, was andere darüber denken. Man kennt das ja, dass man das so sagt. Mhm. Oder denk da nicht drüber nach, was die und die sagen oder so, sondern mach einfach, was du glaubst, weil hör nicht auf die, ist doch egal, was die darüber denken.
Nein, es ist ja schon wichtig, auf andere zu hören, weil die können dich ja auch vom Fokus bringen, den du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. Du musst halt alles so machen. Ich mag es zum Beispiel auch nicht, mich zu erklären.
Ja.
Aber ich kann alles, was ich tue, erklären.
Mhm.
Ja, und ich glaube, das ist halt eher bei mir halt zumindest das Gefühl. Mir ist es nicht egal, was andere denken. Ich höre mir das alles wahnsinnig gerne. Ich merke das ja zum Beispiel bei diesem großen Projekt wie das Haus. Du wirst ja zugebombt von allen Seiten. Mhm. Mach dies, mach jenes.
Außer von mir. Ich habe dir das auch nicht gesagt.
Nee, das stimmt. Aber ich habe dich ein paar Sachen gefragt. Was hältst du davon?
Das ist was anderes. Da kriegst du meinen Senf ja direkt, weil du mich gefragt hast.
Aber du erwartest nicht, dass ich das dann so mache, wie du das sagst.
Nö, und
das Problem ist, das merke ich halt auf Baustelle jetzt. Oder während des ganzen Umbaus. Ich frage Leute was. Ich will die nur wissen. Ich habe die Möglichkeit oder die. Was hältst du davon? Weil vielleicht habe ich was auf dem Schirm, vielleicht haben die was auf dem Schirm, oder vielleicht sagen die mir was ich gar nicht auf dem Schirm habe.
Ja.
Wo ich dann voll gegen die Wand rennen würde. Aber ich würde es mir gerne erklären lassen. Warum ist es sinnvoll, das und das zu tun? Man muss nicht mit jeder ersten Antwort zufrieden sein.
Ja.
Das heißt, wenn mir jemand sagt, oh, du brauchst hier Dampfsperrfolie, da brauchst du Dampfsperrfolie. Und auch einer, der seit 30 Jahren auf der Baustelle ist. Wenn einer seit 30 Jahren auf der Baustelle ist und mir erklärt, du musst da und da die Folie hinziehen. Und ich frage ihn, warum? Und er kann es mir nicht beantworten. Dann bringt mir seine Aussage leider nichts.
Ja.
Ich lerne wahnsinnig viel hier gerade bei der Baustelle, gerade was sowas zum Beispiel angeht. Ne?
Ja.
Weil keiner kann mir die physikalischen Prozesse dahinter, oder sehr wenige können mir die physikalischen Prozesse dahinter erklären.
Die Antwort
warum
ist dann,
macht was Sinn?
Die Antwort ist dann, weil es so ist. Das ist die Antwort.
Weil wir es schon immer so machen. Das merke ich halt ganz oft. Ne? Oder manche sind beleidigt, weil man halt deren Meinung sich zwar anhört oder deren Idee, aber die dann nicht so umsetzt.
Ja.
Das merke ich halt ganz oft. Mir ist wichtig, dass mein Gegenüber, gerade die Familie und Freunde, dass die nachvollziehen können, wenn die mich fragen, warum machst du das so, dann kann ich mich komplett erklären. Ich kann sagen, ich mache das aus dem Grund, dem und dem und dem Grund.
Ja.
Und in letzter Konsequenz ist, wenn es jetzt um optische Sachen geht, weil ich es so schön finde.
Ja. Wünschst du dir denn, dass man dann mehr generell jetzt nicht wieder auf die Familie bezogen, sondern generell, dass man mehr einfach sagt, ja, der Junge weiß schon, was er macht, lass ihn einfach machen?
Nein.
Dass man dich quasi gar nicht großartig fragt.
Das ist der falsche Ansatz.
Okay.
Das ist der falsche Ansatz. Okay. Ich freue mich über jede Kritik,
aha,
wenn die erklärbar ist.
aber nur auf das Projekt jetzt bezogen.
Auf der, ja, auch auf so. Also ja, solange aber, es erklärbar ist. Ich weiß mal, was du meinst.
Ja, weil ich bin ehrlich gesagt so müde davon, was sowas angeht. Ich kriege das ja immer wieder aufs Brot. Ja gut,
bei dir ist das wieder was anderes. Du arbeitest viel mit Menschen.
Ja, aber
du dann... Du arbeitest viel mit Menschen und bei Menschen ist das immer so, wenn du jetzt Fotos machst und ich kann mir das, also ich würde das kotzen kriegen, wenn ich zum Beispiel als Fotograf auf Hochzeit gehe und mir erklärt ein anderer Gast, der sich eine semi-professionelle Kamera gekauft hat und dreimal im Jahr Fotos macht, der dir dann erklärt, wie du bitte schön Fotos vom Brautpaar machen sollst. Da können sie dir auch ins Gesicht spucken. Also der Grat ist halt sehr, sehr schmal. Ne? Also ich würde da das Kotzen kriegen. Ich würde so das Kotzen kriegen.
Es ist auch schwer, damit umzugehen. Man kann im Prinzip da nur mit Ehrlichkeit rangehen und auch mit einer gewissen Dominanz, weil man natürlich derjenige ist. Oft mache ich das dann aber so, dass ich sage, möchtest du das Bild zuerst machen? Bitte geh. Ja. Dann lasse ich ihn vor und dann sind die oft sehr irritiert, weil sie denken, dass ich jetzt irgendwie das irgendwie böse meine. Dann sage ich, nein Leute, wenn ihr jetzt ein Foto machen wollt, dann kommt, stellt euch dahin, aber dann geht danach aber auch weg, weil sonst glauben nämlich die Leute vor der Kamera, dass du oder der oder der auch immer der Richtige ist.
Du wirst als Profi bezahlt.
Ich werde bezahlt
dafür. Muss man dir auch die Möglichkeit geben, in deinem Aufgabenbereich, dass du frei walten kannst, dass du eine gewisse Freiheit haben kannst.
Ja, aber das wird oft unterschätzt und durch die heutige Technik ist das ja noch professioneller. Das heißt, die Leute kommen mit noch größeren Kameras und es gab eine Hochzeit vor 2 Jahren, glaube ich, war das, da kam der wirklich mit einer großen Kamera an und ich war derjenige, der da nachher die, der im Prinzip nicht als Fotograf wahrgenommen worden ist, weil ich dann derjenige war, der die kleinere Kamera hatte und der kam mit einem 200 mm um die Ecke und ich hatte halt meine normale drauf.
Aber wie gesagt, aber ich sag dir, die Kamera an sich... Wenn du keine Fotos machen kannst, ist es scheißegal, welche Kamera du in der Hand hast. Nico, ne? Das ich. Und nur weil einer ein bisschen Kohle in der Tasche hat und sich eine teure Kamera kauft, heißt das nicht, dass er Fotos machen kann.
Ja, ich.
Aber es wird von der Außenwahrnehmung her, kann ich verstehen, dass die Leute erstmal sagen, oh wow, was für eine Kamera.
Boah, ich hätte so Bock mal auf, aber das mache ich auch nochmal, eine richtige Fail-Folge, wo ich genau auf solche Sachen eingehe. Boah, ich habe schon so viel erlebt, das ist so irre. Aber
du musst ruhig bleiben.
Ich muss da ruhig bleiben, genau. Und das gilt und das gilt aber auch dann nicht nur in dem Arbeitskontakt oder Arbeitsbezug, sondern natürlich auch im Privaten, da wenn da ständig irgendwelche Kritiken kommen von außen, die keinerlei Rolle spielen, die normalerweise sich gar nicht dafür interessieren müssten, was man macht, was man tut, dann ist das irgendwann so ein Punkt, wo ich dann so denke, lass mich doch einfach machen. Und ich möchte mich nicht erklären müssen, warum ich das und das trage, das und das mitnehme oder sonstiges. Das habe ich leider schon oft genug erlebt. Habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Deswegen habe ich mich so gefragt, wie du da so denkst.
Also ich erlebe das ja auch. Ich habe ja viele Branchen durch mittlerweile.
Ja.
Wahnsinnig viele Branchen.
Ja.
Mein Lebenslauf, ich glaube, ist jetzt aktuell auf 4 Seiten.
Ja.
Und
Sie haben eine Lücke in Ihrem Lebenslauf. Ja, das war eine gute Zeit.
Ja, an sich. Aber ich habe keine Lücke. Es ist im Endeffekt alles erklärbar. Eigentlich habe ich keine Lücke.
Aber selbst wenn du eine hättest, könnte man die auch erklären und sagen, ja, da hatte ich eine Lücke, was soll's.
Fertig, Du musst es, deswegen, du musst das nur erklären können.
Ja.
Weil wenn du jemanden einstellst und sagst, ey, was soll das? Was hast du in dem einen Jahr gemacht?
Ey.
Vielleicht ist er ja nach Nepal gegangen, um eine Selbstfindungsphase zu haben. Ne?
Ich hätte 10-mal lieber jemanden, der 2 Jahre lang eine Lücke hat und sich irgendwie Zeit für sich genommen hat, als wenn einer aus dem Studium, dann sofort in der Arbeit, dann hat er dies gemacht, dann hat er das gemacht, dann hat er sich... keine Ahnung, abgerackert. Hauptsache, er kriegt keine Lücke und er hat alles voll gemacht und sowas. Pause.
Ich habe dann eine echt gute Story. Und zwar, ich war auf einer Podiumsdiskussion mit mehreren Unternehmern aus verschiedenen Branchen.
Ja.
Und eine Personalchefin war das, glaube ich, aus irgendeiner Farbbude bei Köln, hat sich dann hingestellt und hat genau über dieses Thema geredet. Mit diesem, sie wollte einen Juristen einstellen.
Ja.
Ja. Ein Jahr Lücke hat.
Ja, easy.
Der ein Jahr Lücke hat, aber er wollte es nicht erklären.
Okay.
Weil sie fragt ihn, was da passiert und sagt er, ja, bla bla, und hat immer drumherum geredet.
Ja.
Und Bewerbungsgespräch war durch und dann hat sie ihn irgendwie abends oder ich weiß jetzt nicht, wie sie Kontakt zu ihm, aber sie hat auf jeden Fall nochmal Kontakt zu ihm aufgenommen und dann hat sie gesagt irgendwie so, was ist da los? Oder hat ihn nochmal eingeladen und hat gesagt so, was ist da los? Was ist in diesem Jahr passiert?
Ja.
Und dann ist er rausgerückt und sagt der Sache. Und zwar, sein Vater hat ihm ein Ultimatum gestellt, entweder du bist meine Kanzlei, oder sieh zu, was du immer machst. Und dann hat der Sohn sich ein Jahr Auszeit genommen, um dann festzustellen, ich werde deine Kanzlei nicht übernehmen.
Das ist schade.
Irgendwo im Ausland, aber da fand ich es halt schade, dass, das müsste eigentlich sofort kommen.
Die Aussage dahinter dann. Genau. Einfach so ja, gut, aber vielleicht wollte er einfach nicht. Vielleicht sah das als Schwäche. Er wollte vielleicht, dann, du weißt, wie die Leute dann sind. Ne? Ja. So, heutzutage darf man ja nichts mehr haben. Ist ja alles verpönt.
Ja, aber so ist das.
Aber schöne Story. Schöne Geschichte.
Auf jeden Fall, ja. Das war eine sehr schöne Podiumsdiskussion.
Guck mal, und dann doch lieber jemanden, der so reflektiert ist und sich sagt, ey, bevor ich jetzt einen Schnellschuss mache, ja, genau. Weil das ist ja für ihn, bedeutet dann ja, wenn er die Kanzlei von einem Vater übernimmt, dass er komplett dann die nächsten 20 Jahre plus wahrscheinlich drin bleiben muss, weil das ist ja das riesengroße Baby von seinem Vater. Um das abzugeben, wenn du erstmal drin bist.
Also ich denke, es ist kein Problem, in die Fußstapfen der Eltern einzutreten, was das angeht. Aber vielleicht war es nur der falsche Zeitpunkt.
Natürlich.
Vielleicht hätte er dann 3 Jahre später gefragt, hätte er vielleicht gesagt, jo, ja. Papa, ich habe da übelst Bock drauf.
Ja, aber so hat er das ja dann in dem Jahr.
Weil wenn das innere Gefühl, dass du deinen eigenen Weg finden musst.
Mhm. Weiß man, wie alt der Junge war? Weißt du auch nicht, ne?
Nee, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Das ist jetzt auch schon
wie alt? Ein paar Jahre her.
Das ist bestimmt fast 15 Jahre her.
Okay, 12, dann können wir die Geschichte auch so reinlassen. Ja, so drin lassen. Ich habe jetzt noch eine Sache, das habe ich nämlich eben ganz vergessen. Und zwar, es gibt ja immer die Möglichkeit, bei mir hier einen kleinen Werbeblock zu machen.
Ja.
Und du darfst jetzt auch Werbung machen, ja, für was auch immer du möchtest. Ich werde jetzt einfach mal diesen Knopfchen drücken. Mhm. 3, 2. Oh, Moment, hallo?
Ich bin's, die Werbung.
Ah, okay. Ja, dann aber schnell.
Ja, wenn ich für was Werbung machen könnte, wäre ich echt für das Reisen offen. Aber Reisen außerhalb einer Hotelanlage, wirklich zu den Leuten gehen, das wäre, und sich auch mal auf die lokalen Spezialitäten und auf die lokalen Gegebenheiten wirklich einlassen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, dafür dann in Gebiete zu fahren, wo wenig Touristen sind, weil dann klappt das immer hervorragend. Aber die Orte gibt es auf der ganzen Welt. Ja, das wäre was.
Wahrscheinlich auch gut in Georgien.
Zum Beispiel Georgien, ne?
Ja.
Und wie gesagt, der nächste Woche fährt, ich weiß nicht, ich wollte nachher mal mit dem telefonieren.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er wegen mir fährt, aber.
Wäre schön.
Weil ich habe ihm halt wahnsinnig viel gezeigt von dem Land, ne?
Ja.
Wie gesagt, wir wollten jetzt die Tage nochmal telefonieren.
Wann genau fährt er?
Jetzt? Nächste Woche, glaube ich.
Okay, dann gib ihm doch jetzt hier einen Tipp mit und dann machen wir das.
ja, wir wollen erstmal Route abstecken, aber was heißt Tipps?
Okay. Gib mir den Haupttipp. Immer frische Socken.
Ach so, den Haupttipp.
Ja, ein Tipp.
Keep it simple.
Keep it simple, klingt gut. Bist du damit einverstanden?
Ja.
Gut. Werbung Ende. Leute, wir sind jetzt bei knapp einer Stunde.
Ja.
Wir sitzen hier immer noch in Minden und mir gegenüber sitzt immer noch der Nico Dick.
Ja.
Und es hat mir sehr gefallen hier. Das weißt du ja, auch wenn ich leider viel zu selten hier bin. Trotzdem hat mir das sehr gefallen.
Aber wenn du hier bist, kommst du immer vorbei. Das ist schon mal sehr
nett. Ich versuche das zu machen. Natürlich gibt es auch mal Momente, wo ich dann nur so kurz einmal reindüse und gerade noch einen Termin hatte und dann wieder los muss. Aber ich versuche es natürlich irgendwie immer zu machen. Ja, ihr Lieben, ich würde jetzt sagen, ich gebe Nico jetzt die Möglichkeit, noch seine letzten Worte an euch zu richten. Und dann mache ich hier den Laden zu. Also, lieber Nico, deine letzten Worte?
Ja, meine letzten Worte. Hat mich übelst gefreut. Das ist das erste Mal, dass ich in diesem Format mitmache. Aber wie gesagt, ich freue mich immer auf neue Sachen. Ich bin echt gespannt, wie sie das nachher anhört.
Ja.
Wenn das alles abgemischt ist. Genau.
Okay, ein ganz kleiner Mini-Fun-Fact muss ich noch reinbringen.
Okay, erzähl.
Wir hatten ja ursprünglich vor, diesen Podcast anders zu benennen, beziehungsweise 10 for 10 sollte eigentlich gar nicht das sein, was ich jetzt tue, sondern ich hatte den eigentlich vor, ich wollte den erst vielseitig und merkt ihr selber, daran liegt es nämlich, vielseitig und interessiert nennen.
Ja.
Und wenn man das ganz schnell sagt, dann stolpert man über dieses und. Vielseitig und interessiert, das funktioniert ja nicht. Und dann hatten wir noch eine zweite Idee.
Genau, rumrödeln.
Das Wort rumrödeln, auch da, dieses in der Mitte, genau. Also auch da stolpert man.
Ja, das könnte sein, aber ich benutze das Wort wahnsinnig oft,
ja,
obwohl es negativ belastet wird. Oder ja. Es hat eine leicht negative Wertung.
Leichtes Geschmäckle.
Leichtes Geschmäckle. Ich mag das Wort rumrödeln.
Ja.
Kann man ja auf viele Sachen beziehen. Für mich heißt einfach rumrödeln, sich einfach mit Dingen zu beschäftigen.
Ja,
aber, also so definiere ich das Wort für mich.
Aber auf eine nette Art und Weise.
Ja, genau.
Ja,
auf
genau.
Also ich sehe das positiv, definitiv.
Ja.
Aber ich finde das Wort halt sehr amüsant. Ich benutze das sehr oft. Ich benutze auch Ruhen wahnsinnig oft.
Ruhen, ja. Du sagst immer Ruhgut, schreibt er immer. Ich denke mir so, ja genau. Aber das ist ja auch so. Ruhen ist ja auch ein feines Ding.
Genau.
Okay, also.
Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall.
Und ich muss aber ganz richtigerweise natürlich sagen, bevor rumrödeln und bevor vielseitig uninteressiert, gab es noch einen anderen Namen. Aber den werde ich dann in der Folge aufnehmen, mit dem ich das hätte machen wollen, okay, damals. Ja. Der ist dann auch noch demnächst Teil dieser Geschichte hier. Ja. Vielleicht auch erst in der nächsten Staffel, das muss ich mal gucken. Auf jeden Fall wäre er dann auch Teil hier. Und dann gehe ich auf diese Geschichte nochmal separat. Mhm. Ich muss es richtigerweise so sagen. Wäre sehr schade. Okay, mein Lieber. Also, das heißt, wir bleiben vielseitig und interessiert und rödeln jetzt ein bisschen rum. Genau. Das ist dein letztes Wort.
Ja, ich werde jetzt hier auf Baustelle rumrödeln.
Ja.
Und ich helfe noch schnell, deine Sachen zusammenzupacken.
Wunderbar. Und dann geht's wieder langsam Richtung Heimat. Zeit 2.
Für dich, ja. Vielen Dank.
Okay, Leute. Das war 10 for 10, die Podcast-Reihe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.